Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Versteigerung von 5G-Mobilfunklizenzen ist beendet. Nach fast 500 Runden ging der Zuschlag an 4 Anbieter für mehr als 6,5 Milliarden Euro, deutlich mehr als von Branchenkennern erwartet. Die meisten Frequenzpakete erwarb die Deutsche Telekom für knapp 2,2 Milliarden, gefolgt von Vodafone, Telefonica Deutschland und Derlisch. Der neue Mobilfunkstandard soll Daten ungleich schneller übertragen und wird vor allem auch für die Industrie interessant.
Vor 13 Wochen gestartet, heute wurden die Zeiger der Auktionsuhr gestoppt. Die Versteigerung der 5G-Frequenzen ist zu Ende. Es war die bisher längste Auktion. Die Lizenzen wurden für rund 6,6 Milliarden Euro versteigert. Bald wird es wieder 4 Netzanbieter geben. Die Deutsche Telekom, Telefonica, Vodafone und erstmals Drillisch Netz, ein Tochterunternehmen von 1&1 United Internet.
Ich freue mich sehr, dass die 4 Unternehmen, die die Frequenzen erworben haben, jetzt zügig im Wettbewerb den 5G-Netzausbau vorantreiben können.
Der neue Mobilfunkstandard 5G soll Daten etwa 100 Mal schneller als sein Vorgänger 4G übertragen können. Und das fast verzögerungsfrei, nahezu in Echtzeit. Entscheidend etwa für das autonome Fahren oder die Digitalisierung der Industrie. Große Konzerne wie die BASF wollen mit 5G eigene Mobilfunknetze aufbauen, unabhängig von den Mobilfunknetzbetreibern. So sollen unter anderem Lastwagen eigenständig fahren. Die Konzerne können die Lizenzen bei der Bundesnetzagentur im Spätsommer direkt kaufen, ohne Auktion. Der Erlös aus der Auktion wird in den Sonderfonds Digitale Infrastruktur des Bundes fließen. Mit ihm soll der Breitbandausbau vor allem auf dem Land und die Digitalisierung von Schulen gefördert werden. Für Privatanwender wird 5G wohl frühestens 2021 verfügbar sein, und zwar nicht flächendeckend. Denn dazu sind die gerade versteigerten Frequenzen technisch nicht ausgelegt.
Politik und Wirtschaft wollen die Weiterbildung im Beruf intensiver fördern, um Arbeitnehmer besser auf den digitalen Wandel vorzubereiten. Fortbildungen sollen demnach stärker finanziell unterstützt werden, insbesondere für Menschen ohne Berufsabschluss. Die Bundesregierung vereinbarte dazu mit Gewerkschaften und Arbeitgebern eine sogenannte nationale Weiterbildungsstrategie. Dadurch soll auch der Fachkräftemangel abgemildert werden.
Bei einem Dienstleister der Autoindustrie stellen Bildungsministerin und Arbeitsminister ihre Weiterbildungsstrategie vor. Kein Zufall, die Schlüsselindustrie der deutschen Wirtschaftskraft steht vor technologischen Umwälzungen. Der Verbrennungsmotor verschwindet, das verändert die Technik des Autobaus insgesamt. Gegen drohenden Jobverlust helfe nur eins, Weiterbildung.
Wir müssen in Deutschland eine echte Weiterbildungskultur entwickeln, und zwar für jeden. Und Weiterbildung im Beruf muss in der Zukunft zum Lebensalltag gehören.
Die Bildungsministerin stellt mehr Mittel für das sogenannte Aufstiegs-BAföG in Aussicht, auch um Meisterabschlüsse zu fördern. Kabinettskollege Heil will für diejenigen, die keinen Berufsabschluss haben, einen Anspruch festschreiben, diesen nachzuholen. Ansonsten drohe angesichts des technologischen Wandels ein Fachkräftemangel.
Wir reden über Fachkräftemangel und haben gleichzeitig ungefähr 1,5 Millionen Menschen zwischen 20 und 30 ohne jede Form von beruflicher Erstausbildung. Deshalb ist es wichtig, denen, die es noch nicht gepackt haben, auch eine zweite Chance zu geben und diese Chance für Fachkräftegewinnung zu nutzen, indem wir den Anspruch auf das Nachholen eines Berufsabschlusses einführen.
Arbeitsminister und Gewerkschaften würden die Wirtschaft gern stärker in die Pflicht nehmen. Kurzarbeitergeld nur gegen Weiterbildungsangebote. Das lehnen die Arbeitgeber ab. Schließlich investierten sie schon 33 Milliarden Euro pro Jahr in Weiterbildung.
Wir fangen nicht bei Null an, wie manche öffentliche Diskussion uns teilweise suggerieren will. Und zweitens, die Weiterbildung liegt im ureigenen Interesse der Unternehmen.
Auf Hilfe aus anderen Ländern sollte Deutschland laut Bundesagentur für Arbeit nicht hoffen. Allein Zuwanderung von Fachkräften werde den Bedarf der Unternehmen nicht decken.
Das Bundesumweltministerium will Online-Händlern verbieten, zurückgeschickte neue Produkte ohne weiteres zu vernichten. Angedacht sind unter anderem Anreize, solche Waren verstärkt zu spenden. Ein entsprechender Gesetzentwurf werde derzeit vorbereitet. Auch die Grünen hatten eine Neuregelung gefordert. Branchenvertreter bezeichneten die Pläne als unnötig. Der überwiegende Teil der Retouren werde erneut verkauft und ein kleiner Teil entsorgt.
Auspacken, anprobieren zurückschicken. So machen es viele Online-Kunden. Was nicht passt oder gefällt, geht gratis wieder an den Händler. Etwa 490 Millionen Artikel sollen allein im vergangenen Jahr so zurückgesendet worden sein. Ein Teil dieser Retouren, auch neuwertige Ware, wird vernichtet. Dagegen will die Umweltministerin nun vorgehen.
Ich werde noch diesen Monat ein Gesetz vorlegen, was den Händlern sehr klar vorschreibt, wie mit den Retouren umzugehen ist. Ich will, dass das entweder gespendet wird oder eben auch wieder verkauft wird. Es kann jedenfalls nicht sein, dass das einfach vernichtet wird.
Wie viel Ware tatsächlich betroffen ist, sei schwer festzustellen, räumt das Ministerium ein. Große Versandhäuser, wie etwa auch Amazon, nennen keine konkreten Zahlen. Mit einer Umfrage haben Wissenschaftler der Universität Bamberg herausgefunden, 79% der Retourware werden als neuwertig weiterverkauft, 13% als reduzierte B-Ware, 0,9% werden gespendet, aber 3,9% vernichtet, heißt es. Das wären also schätzungsweise 19 Millionen Artikel, die im Müll landen. Branchenvertreter sagen, ein gesetzliches Verbot würde daran nicht viel ändern.
Man muss dazu sagen, dass es davon noch einen ganzen Anteil gibt, wo der Händler gar keine andere Chance hat, als es zu vernichten. Beispielsweise, wenn es um Mindesthaltbarkeitsdaten geht, wenn es nicht verbrauchsfähige Ware ist, wenn sie wirklich stark beschädigt ist. Der Anteil, der jetzt ja kritisiert wird, dass neuwertige Ware vernichtet wird, der wird auch in der ganzen Branche im Promillebereich liegen.
Umweltschutzorganisationen dagegen schätzen die Zahl der vernichteten Retouren sehr viel höher. Sie fordern finanzielle Anreize zur Weiterverwendung, etwa einen Erlass der Umsatzsteuer, wenn Waren gespendet werden. Auch das werde geprüft, heißt es dazu heute nur aus dem Umweltministerium.
Die russische Polizei ist heute scharf gegen Teilnehmer einer Protestkundgebung in Moskau vorgegangen. Etwa 1200 Menschen hatten an einer Solidaritätsdemonstration für den Enthüllungsjournalisten Golunow teilgenommen. Laut Behörden gab es 200 Festnahmen, Bürgerrechtler sprachen von mehr als 400, unter ihnen der bekannte Kreml-Kritiker Nawalny. Golunow war wegen angeblichen Drogenhandels festgenommen und unter Hausarrest gestellt worden. Das Verfahren wurde gestern überraschend eingestellt.
Die Polizei ging außergewöhnlich hart gegen die Demonstranten in der Moskauer Innenstadt vor. Viele Festnahmen wirkten willkürlich. Die Empörung war groß. Unter den Festgenommenen auch internationale Journalisten und der Oppositionspolitiker Alexei Nawalny. Nachdem der Staat gestern Milde gezeigt habe, sah er sich genötigt, streng durchzugreifen, kritisiert Historiker Swanice. Eigentlich hätten sie nicht so brachial vorgehen dürfen. Es gab keine Aufrufe zur Gewalt. Sie tragen höchstens ein Golunow-T-Shirt. Hier ist nichts Gesetzloses, nichts Oppositionelles. Sie waren gekommen, um Flagge zu zeigen. Es geht um viel mehr als nur den Fall Golunow. Der Investigativjournalist war gestern nach tagelangen Protesten gegen seine Anklage wegen vermeintlichen Drogenbesitzes freigekommen. Bei den Recherchen hatte er aufgedeckt, dass es offenbar mafiöse Strukturen in der Moskauer Polizei und bei den Geheimdiensten geben soll. Die heutigen Proteste, an denen vor allem junge Russen teilnahmen, wandten sich gegen eine zunehmende Einschränkung der Pressefreiheit und des Versammlungsrechts in Russland. Wir sind hierher gekommen, um zu sagen, stopp. Es ist eine gute Sache, dass Golunow frei ist, aber kein Grund zu entspannen und nach Hause zu gehen. Heute ist Russlandtag und wir wollen die Behörden daran erinnern, dass Russland auch uns gehört. Es ist unser gemeinsames Land. Und dafür sind sie auch gewillt, auf die Straße zu gehen.
Der Fall Golunow hat wachgerüttelt. Seine Freilassung gestern, ein großer Moment für die russische Zivilgesellschaft. Die jüngste Woge der Solidarität rund um den Journalisten dürfte Russland noch länger beschäftigen.
In Hongkong hat es bei neuen Protesten gegen ein umstrittenes Gesetz für Auslieferungen an China heftige Auseinandersetzungen gegeben. Demonstranten blockierten den Eingang zum Parlament. Die Polizei reagierte mit dem Einsatz von Schlagstöcken, Tränengas und Pfefferspray. Die Regierung der ehemaligen britischen Kolonie will das Gesetz trotzdem zügig durch das Parlament bringen. Eine für heute geplante Parlamentsdebatte wurde aber wegen der Blockade verschoben. Das Gesetz würde Hongkongs Behörden erlauben, Verdächtige an China auszuliefern. In Großbritannien hat das Rennen um die Nachfolge von Theresa May begonnen. Zunächst geht es um die Führung der konservativen Partei und dann um das Amt des Premierministers. Von den 10 Bewerbern werden dem früheren Außenminister Johnson die besten Chancen eingeräumt. Beim Auftakt seiner Wahlkampagne erklärte Johnson, den Brexit-Vertrag mit der EU neu verhandeln zu wollen.
Heute kam dann auch der Favorit aus der Deckung, Boris Johnson. Der Kandidat, der den Brexit bis Ende Oktober vollziehen will, koste es, was es wolle. Das jedenfalls verspricht er derzeit den Tory-Wählern. Mit mir als Premier verlassen wir die EU Ende Oktober, mit oder ohne die. Wählen Sie uns dann wieder? Ja, das ist der Spirit. Zum Auftakt seiner Kampagne heute erschien auch der ultrarechte Flügel der Partei, denen er dasselbe versprochen hat. Er hat mir sein Wort gegeben, dass wir mit ihm die EU am 31. Oktober verlassen. Dream on. Träum weiter, ruft der Demonstrant hinter ihm, als habe er geahnt, was nun anschließend drinnen passieren würde. Da nämlich trat ein Boris Johnson auf, der sein Bekenntnis zum No-Deal so nicht gemeint haben wollte. Wir müssen nur den Mut haben, den No-Deal vorzubereiten, dann bekommen wir einen besseren Deal. Denn die EU will den No-Deal so wenig wie ich. Das klang aber eher nach dem alten Kurs Theresa Mays. Auch die BBC-Chefreporterin ist irritiert. Sie erzählen manchen, sie wollen den No-Deal unbedingt verhindern und anderen, No-Deal sei ihr Ziel. Wie kann das Land ihnen trauen? Darauf aber antwortete Boris Johnson heute nicht. Stattdessen erklärte er, die EU werde ähnlich enthusiastisch wie er selbst auf einen Premierminister Johnson reagieren und zügig ein neues Austrittsabkommen verhandeln. Ein Auftritt war das, als habe es die letzten 3 Jahre nie gegeben. Sollte Boris Johnson tatsächlich zum Nachfolger Theresa Mays gewählt werden, dürfte sein realitätsferner Opportunismus die Probleme Großbritanniens deutlich verschärfen.
In Bremen wollen SPD, Grüne und Linke ihr erstes Bündnis in einem westdeutschen Bundesland rasch auf den Weg bringen. Ende des Monats sollen die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sein. Zum Auftakt ging es unter anderem um Finanzfragen. Bürgermeister Sieling von der SPD hatte bei der Wahl erhebliche Verluste eingefahren und ist deshalb nach dem bisherigen rot-grünen Bündnis auf eine Beteiligung der Linken angewiesen. In der Frankfurter Paulskirche ist heute an Anne Frank erinnert worden, die vor 90 Jahren geboren wurde. Ihr Tagebuch bringe Kinder und Jugendliche auf der ganzen Welt dazu, sich mit den Menschheitsverbrechen des Holocaust auseinanderzusetzen, sagte die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Michelle Müntefering. Anne Frank kam in Frankfurt zur Welt. Sie starb 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich hat Deutschland auch das zweite Vorrundenspiel gewonnen. Das DFB-Team besiegte Spanien mit 1:0. Schützin des einzigen Treffers war Sarah Debritz in der 42. Minute. Damit führt Deutschland die Gruppe mit 6 Punkten an.
Großer Jubel über den zweiten Sieg im zweiten WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Dabei beginnen die Deutschen in den weißen Trikots fahrig, nervös. 15. Minute, Spaniens Garcia durch die Mitte, schießt dann aber deutlich am Tor vorbei. Deutschland, die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, wird regelrecht durchgespült in der Anfangsphase, kann sich aber schadlos halten. Mehr noch, die Führung kurz vor der Pause, Kopfball-Pop. Debritz dann einfach entschlossener, zielstrebiger, 1:0, 42. Minute, zur großen Freude der nach Valenciennes mitgereisten deutschen Fans. Im zweiten Durchgang Deutschland endlich besser, mit zum Teil guten Chancen, die beste hier durch Alexandra Popp, die Kapitänin. Die Spanierinnen bleiben zwar gefährlich, kommen aber nicht mehr entscheidend durch. So gewinnt am Ende Deutschland mit 1:0 und hat damit nun sehr gute Karten, als Gruppenerster in die K.O.-Phase bei dieser Weltmeisterschaft einzuziehen.
Die Lottozahlen: 2, 21, 24, 41, 42, 47, Superzahl 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 13. Juni.
Von Südwesten macht sich allmählich ein Hoch bemerkbar. Doch zunächst sind in der Nacht zwischen Ostsee und Erzgebirge noch teilweise unwetterartige Schauer und Gewitter unterwegs. Nach Mitternacht beruhigt sich das Wetter, sodass in weiten Teilen der Tag mit viel Sonne startet. Nur ab und zu Wolken, örtlich mal ein Schauer oder ein Gewitter, im Westen und Nordwesten auch mal dichtere Wolken. In der Nacht 17 bis 6 Grad, am Tag 19 Grad auf Sylt, 28 Grad in Brandenburg. Am Freitag im Osten viel Sonnenschein, sonst neben Sonne dickere Quellwolken und im Laufe des Tages kräftige Schauer und Gewitter. Am Samstag steigt das Unwetterrisiko wieder an, am Sonntag wieder ruhigeres Wetter.
Um 22.15 Uhr sehen Sie Karin Mioska mit diesen Tagesthemen. AfD und Grüne im Umfragehoch in Brandenburg. Fragen dazu an Grünen-Chefin Annalena Baerbock und Alexa und Co. Wie smart sollen Straftaten demnächst abgewehrt und verfolgt werden? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.